Horst Gongel von Meditation am Obermarkt erzählt Geschichten aus dem Pali-Kanon nach. Heute die Geschichte Die wahren Brahmanen. Sie stammt aus der mittleren Sammlung der Majjhima Nikaya und trägt die Nummer 39. Einmal hielt sich der Erhabene im Land der Angane auf, bei einer Stadt namens Asapura. Da sprach der Buddha zu den Mönchen: Wenn euch einer fragt, was ihr seid, so antwortet ihr vermutlich: Mönche. Wenn ihr aber wirkliche Mönche sein wollt, dann solltet ihr euch auch so verhalten. Ihr solltet sagen: Ich möchte mich mit jenen Dingen beschäftigen, die einen Mönch ausmachen, die ihn zu einem wahren Brahmanen machen. Anmerkung des Nacherzählers: Brahmanen heißen die Angehörigen der Priesterkaste im Hinduismus. Da Brahmane aber von Brahma göttlich abgeleitet ist und da zu den zentralen Übungen im Buddhismus die Brahma-Viharas, die göttlichen Gemütszustände, gehören, definiert der Buddha diejenigen, die diese Gemütszustände, das sind Metta, alles umfassende liebevolle Güte, dann Karuna, angewandtes Mitgefühl, und Mudita, neidlose Mitfreude, und schließlich Upekkha, Gleichmut. Der Buddha definiert also diejenigen, die diese Gemütszustände üben, als wahre Brahmanen, also die Mönche und Nonnen der buddhistischen Sangha. Dadurch sollten diese sich nicht mehr den Brahmanen, der Brahmanenkaste, und Brahmanen galt auch als religiöser Titel, sie sollten sich denen nicht mehr unterlegen fühlen. Ende meiner Anmerkung. Aber ihr Mönche, was sind das für Dinge, die einen Mönch zum wahren Brahman machen? Ihr denkt vielleicht, wir wollen von Schamgefühl und von Scheu vor falschem Handeln erfüllt sein. Wir üben also Ethik und das ist genug, damit haben wir alles erreicht, weiter brauchen wir nichts zu tun. Ich aber sage euch, ihr verfehlt das Ziel des Mönchstums, wenn ihr so denkt. Was gibt's denn noch zu tun? Nun, euer körperliches Verhalten muss geläutert, muss offen, tadellos und beherrscht sein. Aber denkt nicht, das sei alles, sonst gäbe es nichts mehr zu tun. Was gibt's denn noch zu tun? Nicht nur euer körperliches Verhalten, auch euer sprachliches Verhalten muss geläutert, offen, tadellos und beherrscht sein. Aber denkt nicht, das sei alles, sonst gäbe es nichts mehr zu tun. Was gibt's denn noch zu tun? Sogar euer geistiges Verhalten muss geläutert, offen, tadellos und beherrscht sein. Aber denkt nicht, das sei alles, sonst gäbe es nichts mehr zu tun. Und was gibt's denn noch zu tun? Nicht nur euer Verhalten, auch eure Lebensweise muss geläutert, offen, tadellos und beherrscht sein. Aber denkt nicht, das sei alles, sonst gäbe es nichts mehr zu tun. Ja, was um Himmels Willen gibt's denn noch zu tun? Nun, ihr müsst auch eure Sinnentore hüten. Wenn ihr eine liebliche Form seht, sollt ihr nicht an ihr anhaften, weder am ganzen Erscheinungsbild noch an irgendwelchen Einzelheiten. Und was ich übersehen sagte, das gilt natürlich genauso für das Hören, das Riechen, das Schmecken, das Tasten und das Denken. Aber denkt nicht, das sei alles, sonst gäbe es nichts mehr zu tun. Ja, was gibt's denn noch zu tun? Ihr müsst euch beim Essen mäßigen. Ihr müsst die Nahrung mit weiser Achtsamkeit zu euch nehmen. Ihr esst weder zum Spaß noch zur Berauschung noch zur Verschönerung, sondern eben nur, um diesen Körper zu erhalten. Aber denke nicht, dass er alles, sonst gäbe es nichts mehr zu tun. Ja, was gibt es denn noch zu tun? Ihr müsst Wachsamkeit üben. Am Tag achtet ihr beim Gehen, Stehen oder Sitzen darauf, nicht in hinderliche Geisteszustände zu gelangen. Auch in der ersten und dritten Nachtwache haltet ihr es genauso. Und in der zweiten Nachtwache legt ihr euch ruhig auf die Seite in der Löwenstellung und merkt euch die Zeit, wann ihr aufstehen werdet. Aber denkt nicht, das sei alles, sonst gäbe es nichts mehr zu tun. Und was gibt es noch zu tun? Ihr sollt von Achtsamkeit und Wissensklarheit erfüllt sein, bei allem, was ihr tut. Aber denkt nicht, das sei alles, sonst gäbe es nichts mehr zu tun. Und was gibt es noch zu tun? Nun, wenn ihr von der Almosenrunde zurückgekehrt seid, setzt ihr euch in Meditation und bekämpft die Hindernisse, nämlich die Habgier, das Übelwissen wollen, die Trägheit, die Mattheit, die Aufgeregtheit und die Unsicherheit und den Zweifel. Dazu einige Beispiele. Angenommen, ein Mann hätte ein Darlehen aufgenommen und damit in sein Geschäft investiert. Und das Geschäft läuft dann so gut, dass er seine Bedürfnisse und die seiner Familie erfüllen kann. Und es bleibt noch ein guter Gewinn übrig. Dieser Mann wäre voll Freude. Oder stellt euch vor, ein Mann sei krank von schlechter Verfassung. Und nun verbessert sich sein Gesundheitszustand. Er wird wieder ganz gesund. Auch dieser Mann wäre voll Freude. Oder stellt euch vor, da sitzt einer unschuldig in Untersuchungshaft. Dann kommt der Gerichtstermin und seine Unschuld stellt sich heraus. Er wird entlassen und sogar noch entschädigt. Dieser Mann wäre voller Freude. Oder stellt euch vor, da ist einer als Sklave geboren, lebt in Sklaverei. Und nun wird er in Freiheit entlassen. Auch dieser Mann wäre voller Freude. Und genauso ist es eine Freude für den Dharma-Praktizieren, wenn er erkennt, die Meditationshindernisse sind überwunden. Ist jetzt alles erreicht? Nein, nein, nein. Denkt nicht, das sei alles, sonst gäbe es nichts mehr zu tun. Was gibt es denn noch zu tun? Da setzt der Mönch sich hin und, frei von den Hindernissen, erreicht er die erste meditative Vertiefung. Nach vieler weiteren Übung erreicht er die zweite meditative Vertiefung. Irgendwann erreicht er auch die dritte meditative Vertiefung. Und irgendwann, nach jahrelanger Übung, erreichte auch die vierte meditative Vertiefung. Herrlich! Wenn all dies erreicht ist, dann ist sein Herz geläutert und sein Geist gesammelt. Dann kann er daran gehen, das dreifache Wissen zu erreichen. Das erste Wissen von früheren Geburten. Das zweite Wissen, wie die Wesen in Abhängigkeit von ihren Handlungen nach dem Tode wieder zu neuem Leben gelangen. Und schließlich das dritte Wissen um die Vernichtung der Triebe, dem Trieb nach Sinneneindrücken, dem Trieb nach Werden und dem Trieb nach Unwissenheit. Und wenn er dieses alles verwirklicht hat und diese Triebe zerstört hat, dann ist wirklich nichts mehr zu tun. Was zu tun war, ist getan. Der Mönch ist befreit, er ist ein Arahant, ein Heiliger. Das waren die Worte des Erhabenen. Die Mönche, so heißt es, waren zufrieden und entzückt. Und diejenigen von ihnen, die alles erfolgreich taten, was zu tun war, die sind Heilige geworden.